Ich möchte besonders die jetzt grüßen, die zum ersten Mal unter uns sind. Das freut mich immer wieder, nachher beim Grüßen solche zu entdecken, die vielleicht eingeladen wurden. Ich hoffe, dass Sie sich in unserer Mitte wohlfühlen. Aber das Wichtigste ist uns, dass Sie eine Begegnung mit Jesus Christus haben. In seinem Namen sind wir versammelt. Er sagt zu uns, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das möchte der Herr auch tun, indem wir in diesem Gottesdienst miteinander das Abendmahl feiern. Wir wollen zuerst singen das Lied 231, die Verse 1 bis 5. Nun wollen wir vor Gott, unserem Herrn, unsere Sünde bekennen und ihm zuerst in der Stille all das sagen, was wir in Gedanken, Worten und Werken gegen ihn und gegen sein Wort getan haben. Wir wollen in der Stille vor ihn bringen, was jeden von uns besonders beschwert. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden, nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist, rüste mich aus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja.
Ja.
Euch geschehe, wie ihr glaubt. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und durch seinen Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle eure Sünden. Und weil Jesus uns ermächtigt hat, dass wir einander die Sünden vergeben, so verkündige ich euch die Gnade Gottes und die Vergebung aller eurer Sünden im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen. Amen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esse, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Erfülle uns mit deiner Kraft, dass wir in dir sind. Wer in dir bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne dich können wir nichts tun. Amen. Nehmet hin und esset, das ist der Leib Jesu Christi, für eure Sünden in den Tod gegeben. Nehmet hin und trinke, das ist das Blut Jesu Christi, für eure Sünden vergossen. allen Reihen Brot und Kelch. Dem Herrn Dank sagen in dieser Freude, indem wir miteinander den Anfang des 103. Psalmes beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Nun haben wir auf Ihre Plätze diesen Text des Liedes gelegt, das ja in Verbindung steht auch mit unserer Predigtreihe Fest und Treu, wie Daniel war. Wir wollen dieses Lied miteinander singen. Viele von Ihnen werden es kennen und die anderen, die möchten wir ermuntern, einfach mitzusingen. Wir werden sie schon mitziehen. Wir singen alle 4 Verse.
Thank you.
Der Liederdichter der englischen Version, Philip Bliss, war, wie es heißt, ein sehr eingebildeter und auch hochmütiger Musiker, bis ihn der Ruf des Evangeliums traf, damals bei einer Evangelisation von Dwight Moody. Und darum hat er das so betont von Daniel, dass das nicht eine menschliche Gabe ist, die man hat, sondern allein ein Gottvertrauen. Nun möchte ich aus Daniel 3 unseren Predigtext verlesen. Er ist wieder sehr umfangreich. Wenn Sie mitlesen, haben Sie mehr davon. Daniel 3, auf den ausgelegten Bibeln, Seite 817. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, aller anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewiglich, du hast ein Gebot ergehen lassen. Nun schildern sie noch einmal das Gesetz. Nun sind da jüdische Männer, Vers 12 lese ich weiter, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen: Wie wollt ihr Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott, nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichts veränderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego, und er befahl, man sollte den Ofen 7-mal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in ihren Mänteln, Hosen, Hüten und in ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten, vor den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen?
Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt, und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Nebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meschach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Statthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versengt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Herr, lehre du uns glauben. Amen. Ich hörte neulich einen Spruch, so wie ihn die jungen Leute lieben: Wenn eine Maus in der Keksdose sitzt, ist sie noch lang kein Keks. Und wenn einer auf einer Kirchenbank sitzt, ist er noch lang kein Christ. Das ist ja für manche ein wenig anstößig, diese flotten Formulierungen, die da gebraucht werden. Aber wie wird man ein Christ? Wie ist man wirklich ein Christ? Das macht's ja nicht, dass man einfach dabei sitzt und zugehört, sondern was ist das Entscheidende? Wenn wir noch einmal auf die ersten Christen schauen, was war da das Kennzeichen ihres Glaubens? Was hat sie zu Christen gemacht? Da kam Jesus an der Zollstation eines Matthäus vorbei und sagte: Komm und folge mir nach. Und das bleibt bis heute das Kennzeichen eines Christen, dass Jesus Menschen ruft. Und dann ist das eine persönliche Beziehung zu Jesus. Es kommt nicht darauf an, was ich singe oder was ich erzähle oder was ich rede, sondern ob ich diese Verbindung zu Jesus Christus habe. Er ruft mich, ich folge ihm. Und da hängt das andere ja gleich mit daran. Diese Jünger, wie wir sie nennen, diese Schüler Jesu, die haben nicht lange Reden gehalten oder die haben nicht hohe Meinungen von Jesus irgendwo zum Besten gegeben. Das war nicht das Wichtigste, sondern sie haben das mit ihrem Leben sofort unter Beweis gestellt. Matthäus stand auf und ging mit Jesus. Das heißt, von da ab war sein Beruf völlig verändert. Von da ab war sein ganzes Verhalten anders. Also die zwei Sachen, die gehören zusammen für ein Christenleben und kennzeichnen es: eine persönliche Beziehung zu Jesus, dem Christus Gottes haben, und dann eine Antwort mit einem freudigen Ja darauf zu geben. Und diese Antwort ist nicht bloß mit dem Mund zu absolvieren, sondern das ist eine Antwort, die ich mit meinem ganzen Verhalten gebe. Die Bibel spricht sehr viel vom Gehorsam, wenn vom Glauben die Rede ist. Wir meinen immer wieder, dass Glauben irgendwo mit ein paar Sprüchen abgetan werden könnte oder mit einer äußeren Frömmigkeit. Im Neuen Testament und in der ganzen Bibel ist Glauben ein entschlossenes Handeln, ein Gehen mit Jesus. Und da wird schon deutlich, dass das gar nicht sein kann, dieser Schwebezustand, in dem sich vielleicht jetzt auch viele unter uns befinden. Ich möchte mich an Sie wenden und Sie bitten. Wissen Sie, dass Sie heute wieder Jesus ruft? Nicht, dass Sie meinen, Sie müssen etwas Besonderes noch erleben. Heute ruft Sie Jesus. Ruft sie zum Glauben. Er will sie, er braucht sie, er möchte in ihrem Leben wirken, er fordert sie auf: Komm, folge mir nach, geh mit mir. Und dann ist die Antwort, die man darauf zu geben hat, eine Antwort, die man mit seinem ganzen Leben geben muss. Ich will drei Konsequenzen von solch einem Glauben aufzeigen an diesen drei Männern des Glaubens damals im Babylonischen Reich. Erstens: Dann kann sie kein Mensch mehr unter Druck setzen. Manche schrecken vor einer klaren Glaubensentscheidung zurück. Vielleicht denken sie, das sei jetzt nur von mir so eine Erfindung. Ich habe es ihnen gezeigt, das ist Jesus, der sie nötigt. Es gibt nur eine klare Antwort auf den Ruf Jesu. Aber manche haben dann Sorge, sie würden ihre Freiheit aufgeben. Sie würden in dem Augenblick, wo sie sich Christus unterordnen, ja gleichzeitig eben auch all seinen Geboten sich unterordnen müssen, und dann hätten sie ja ihre Selbstständigkeit eingebüßt. Man will ja über sich selber verfügen können, und man will ja sein Leben selber gestalten können. Und das ist ein großer Irrtum. Ich bin so froh, dass wir heute diese Geschichte haben. Da wird ja deutlich, dass wir Menschen Tag aus, Tag ein einem maßlosen Terror ausgesetzt sind. Das stimmt nicht, dass wir durch den Glauben unsere Freiheit einbüßen. Wir sind als Menschen im 20. Jahrhundert genauso wie damals diese Leute im Babylonischen Reich von so viel Autoritäten und Mächten dauernd geprägt. Wir müssen uns ihnen unterordnen. Sie zwingen uns unter ihr Kommando. Da lässt der Nebukadnezar sein Bild aufrichten und verlangt, alle müssen niederfallen und alle marschieren auf. Das wird ausführlich erzählt, und das ist keine altertümliche Redeweise, wenn dann gesagt wird, wie sie alle kamen. Die Fürsten, die Würdenträger, die Statthalter, die Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen. Das kennen Sie doch, wie das auf uns wirkt, wenn wir wissen, alle Menschen heute, die handeln so. Heute ist das üblich, das ist heute das Gesetz. Wir sind so leicht beeinflussbar von dem großen Mann Macht heute, von diesem Anspruch unserer Gesellschaft, unserer Umgebung. Das ist ein Terror, dem sich alle beugen müssen. Wer kann denn aus der Zeit herausspringen? Wir leben in unserer Zeit und wir müssen dann einfach im großen Strom mitschwimmen. Und da sind nur diese drei Männer. Drei Männer, die ihre Knie nicht beugen. Wenn Sie fragen, wie man das überhaupt macht, dass man ein Mensch bleibt, ein Mensch, der sich selbst besinnt, was er tut, das können Sie nur, wenn Sie ganz fest im Glauben an Christus gebunden sind. Ohne diese Bindung sind Sie in allen wichtigen Entscheidungen ja nur ein Abklatsch der Zeitmeinung. Es ist gerade umgekehrt, nur durch eine Glaubensentscheidung werde ich ein selbstständiger Mensch. Nur dadurch überlege ich überhaupt, wie handle ich. Das ist ja so ein mächtiger Anspruch gewesen, als Nebukadnezar alle niederfallen ließ, dass sich keiner dem entziehen konnte. Und da dachte auch niemand daran, von den Hauptleuten und Ältesten und Amtleuten und Richtern und was das war, von den Statthaltern, sich dem zu entziehen. Aber wenn Sie eine klare Glaubensentscheidung haben, dann wissen Sie, ich kann über mein Leben nicht mehr verfügen. Dann wird Ihr Gewissen Sie bremsen bei kleinen Dingen des Alltags. Sagen, da kann ich nicht mitmachen. Und wenn das alle tun, aber ich kann nicht. Eine ganz feste Glaubensbindung an Jesus ist der einzige Halt, den Sie haben. Nach was orientieren Sie sich denn, wenn Sie sich nicht an Gott orientieren? Es würde mir jetzt Spaß machen, allein über diesen Punkt in der Predigt zu reden, aber ich hoffe, dass das bei Ihnen in der Fantasie auch heute Mittag oder morgen noch ein bisschen weitergeht und Sie noch ein bisschen drüber nachsinnen. Die drei Männer hätten ja eigentlich auch sagen müssen, wir können uns diesem Anspruch gar nicht entziehen. Sie hätten sagen können, das ist so, dass man auch in der Politik schließlich seine Opfer bringen muss, und Gott wird das ja verstehen, dass ich hier eben einmal mitmachen muss. Wäre doch verständlich, wenn sie so gehandelt hätten. Für diese drei Männer, nein, gab es keinen Kompromiss. Sie hätten sagen können, aber Nebukadnezar ist doch der Chef. Ich muss mich eben nach meinem Chef richten. Sie hätten sagen können, wir haben hohe Stellungen bei ihm. Wir verlieren unsere Karriere. Wir können doch Gott viel mehr helfen, wenn wir unsere großen Posten behalten und dann für Gott wirken, auch wenn wir einmal mit den Wölfen heulen, aber jetzt können wir doch mal wenigstens dann später für Gott wirken. Nein, das ist ein Betrug. Gott will von uns klare Positionen haben, sonst kann er uns nicht brauchen. In dieser Welt heute. Und da wird es uns so sichtbar, warum unsere Christenheit heute lau ist, warum unser eigenes Christenleben ohne Kraft ist und keine Salzkraft mehr ausstrahlt. Weil Gott will, dass wir ihm ganz gehorchen. Weil Jesus sagt, komm, folge mir, folge mir. Spüren Sie das, dass Jesus Sie leiten will in Ihren Tagesentscheidungen. Dass Sie nur von ihm allein abhängig sind. Sie hätten sich hinausreden können, die drei Männer, und sagen, im Berufsleben herrschen eben andere Gesetze. Sie hätten sagen können, einmal ist kein Mal. Sie hätten sagen können, alle machen mit. Das sieht immer so blöd aus, wenn wir aus der Reihe tanzen. Sie hätten eine Fülle von Entschuldigungen bringen können, die alle eindrucksvoll gewesen wären, nur eins. Sie wären gegen Gottes Willen gewesen. Wissen Sie das, dass Sie sich um allen Segen Gottes bringen, wenn Sie an einer Stelle ungehorsam sind? Der Nebukadnezar war außer sich, als er das erlebt, wie diese drei Männer sich nicht beugen. Ich habe noch einen Gedanken gehabt. Die drei Männer hätten ja auch sagen können, uns ist heute nicht so gut, wir können leider nicht an dem schönen Fest teilnehmen. Das ist so ein Trick, den Christen gerne in diesen Situationen anwenden und dann fühlen sie sich schon als Bekenner. Ich weiß, dass das ein großes Bekenntnis ist. Ich weiß, wie bei der Entnazifizierung ein Schulleiter angab, er hätte ja meine Mutter nicht angezeigt, weil sie damals bei der Einschulung, bei der Führervereidigung oder was das da war, beim Hitlergruß rausgegangen wäre. Das war ja schon ein Bekenntnis, wenn man rausging, um dann wenigstens nicht die Hand unten zu lassen. Aber das gilt für die drei Männer nicht, irgendeinen Vorwand zu finden, den man immer finden kann. Sie gehen hin, aber sie bleiben stehen und sie beugen ihre Knie nicht. Das kann mir nur helfen, wenn ich eine klare Glaubensentscheidung habe, dass ich nicht dem Terror der Menschen unterliege. Ich werde ein freier Mensch nur durch die Glaubensbindung an Jesus. Das war für diese drei Männer klar, dass ihr Leben Gott gehört. Wie viel mehr für sie, wo sie sagen, jetzt hat Jesus für mich so teuer bezahlt, dass er mich herausreißt aus allen anderen Bindungen, wegnimmt von der Sünde und von ihrer Macht und von ihrem Einfluss. Ich soll ihm gehören, dafür hat er sein Blut vergossen. Wie soll ich jetzt mein Leib und meinen Leben in Dinge hineingeben, wo ich nicht mitgehen kann? Wie kann ich noch an sündigen Bindungen halten? Lösen Sie sich doch! Diese drei Männer sind uns ein Beispiel, was Freiheit bedeutet. Und wirkliche Freiheit gibt es nicht da, wo heute in der Welt Freiheit erzählt wird, sondern wo Menschen sich im Glauben an Jesus Christus binden. Überlegen Sie sich das gut. Können Sie das durchstehen? Der Nebukadnezar fragt die drei Männer, wie, ihr wollt euch nicht beugen? Er hat recht. Wisst ihr, was das bedeutet? Wissen Sie, was es heißt, Christ zu sein? Christ kann man heute nur sein, wenn man es konsequent ist, mit allen Folgen, die man dafür tragen muss. Wir reden nicht vom äußerlichen Christsein. Es gibt nur ein konsequentes, sich an Jesus Christus binden, ihm zu folgen und ihm ganz zu gehören und dann frei zu werden von dem Terror, der Mode und des Götzendienstes um uns herum. Das zweite, wie sind die reich? Sieht so aus, wie wenn die drei Männer recht arme Leute wären, die da unter den Druck des Nebukadnezars geraten. Die verlieren ja ihre Stellung. Und wir sehen ja die Märtyrer um Jesu Willen immer gerne so an, als ob sie die bemitleidenswertesten Gestalten wäre. Mich hat das als junger Mensch ungemein geprägt, das Buch von Jean Beau über den französischen Protestantismus zu lesen. Das muss ein Christ kennen. Damit man weiß, alles laue Christentum, das hat keine Kraft und hat keinen Saft. Aber da waren Menschen, und das kann man ja kaum erzählen, die ein Leben lang, das waren adlige Fürsten und Grafen, die noch das Vorrecht haben, dass sie hingerichtet wurden, die hat man ein Leben lang auf Galeeren geschmiedet und dort oben haben sie ihre Lieder gesungen, obwohl sie dafür noch gepeitscht wurden. Weil ihnen das mehr wert war als alles andere. Dafür haben sie ihre Rittergüter hergegeben. Das war ihnen mehr wert. Kennen sie überhaupt die Nähe Jesu? Das ist solch ein Schatz, solch eine Freude, solch ein Reichtum. Sie brauchen nicht denken, dass das bemitleidenswerte Gestalten sind. Das bewegt uns oft, wenn wir in unseren Tagen hören, wie Menschen leiden müssen irgendwo unter Verfolgung, unter Druck, unter Unfreiheit. Und wir haben es ja sehr leicht, dass wir heute noch so gute Verhältnisse haben, unseres Glaubens leben können. Die drei Männer sind stolze Leute, die haben eine Würde. Die sagen, euren Gott beten wir nicht an. Sie sagen es nicht, frech, sie sagen es nicht verletzend, aber das ist so stolz. Wir haben doch viel, viel mehr. Das war immer so durch die Bibel hindurch, wo Menschen auch dann nicht errettet wurden. Dass sie viel lieber mit dem Volk Gottes, so heißt es im Hebräerbrief, Ungemach leiden wollten. Viel lieber an einem kleinen Posten stehen wollten, als die großen verlockenden Wege der Welt zu gehen. Und das kann wohl sein, dass andere lächeln und sagen, das ist dein Leben und du lebst moralisch so eng und du ordnest dich unter. Ja, weil wir viel mehr haben. Am letzten Donnerstag hatten wir ja unsere Ludwig-Hofacker-Konferenz am vorletzten Donnerstag in der Liederhalle über die Hoffnung. Und wenn wir da nochmal dran denken, was das wirklich heißt für solche Entscheidungen. Wir sind doch nicht die, die dauernd preisgeben und weggeben. Wir haben einen Gott, der sich in unserem Leben heute mächtig erweisen wird. Und der wird unseren Weg gestalten, der wird sich sichtbar zeigen bei uns. Wir gehen fröhlich unsere Straße. Und hoffen heißt doch nicht irgendwo auf den Wolkenkuckucksheim schauen, sondern wissen, er lässt mich nicht los. Da hat ja Jesus eine Versprechung gegeben. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Der ist mein nicht wert, der kriegt auch nichts von mir. Und viele kennen sicher gar nichts von der großen Freude, die man bei Jesus hat, weil sie auf halben Wegen gehen und weil sie zwischen allen Stühlen sitzen. Da sind diese drei Männer uns ein Vorbild, indem sie uns einfach zeigen, wie sie reich sind, wie sie sagen, aber wir haben einen Gott, dem wir vertrauen. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tut, dann gehen wir mit Freuden in den Tod und wissen, dass wir dann das Leben haben. Wenn wir das Leben um seinen Willen verlieren, werden wir es finden. Schon in der im Alten Testament eine Ewigkeitshoffnung so großen Ausmaßes. Das ist doch kein Opfer, das wir bringen, wenn wir unsere Knie nicht beugen vor den Götzen unserer Zeit. Es ist merkwürdig, in der römischen Verfolgung war es nicht möglich, die Kraft der Christen zu brechen. Oder in der Hugenottenverfolgung, in all den schwierigen Zeiten, aber in Zeiten des Reichtums und des Wohlstands wurden Christen gelähmt. Und die schlimmste Gefahr, die Christen drohen kann, ist, dass sie von innen her das Wort Gottes aushöhlen, dass sie die Glaubensbindung gar nicht mehr ernst nehmen, dass sie das irgendwo noch so als ein dürftiges Verhältnis ansehen. Schauen Sie diese drei Männer an, diese Beispiele des Glaubens. Wie sind die reich? Und noch das Dritte, sie werden wunderbar bewahrt. Der Nebukadnezar hat so heftig reagiert, weil er ertappt wurde. Und das hat ihn geärgert. Er wurde ertappt bei seinem Götzendienst. Der Hass der Welt, der trifft Christen. Sie müssen das einmal sagen. Dann müssen Sie sich hineindenken, dass das peinliche Verhältnisse sind, wenn Sie einem Menschen, einem Vorgesetzten sagen müssen, ich mache bei dem nicht mit. Und wenn er sagt, warum nicht, dann sagen Sie, weil es unaufrichtig ist, weil es unwahr und gelogen ist. Oder weil ich nicht teilhaben will an unrechten Dingen, dann wirkt das ja für andere verletzend. Dann sind sie ja ertappt, dass sie selber das Unrechte tun. Ein Nebukadnezar wusste ja, was er tat. Gott hat ja mit ihm gesprochen gehabt in dem Traum. Er hat ja dieses Standbild gesehen. Und dass er nun allein das goldene Haupt vom letzten Sonntag, wissen Sie, von diesem Bild, dass er das allein als Götzenbild verehren lässt, das muss ihm ja zum Bewusstsein kommen bei diesen drei Männern, was er hier tut. Es gibt keinen Menschen, in Ost und West, im Islam oder im Kommunismus oder wo das ist, der nicht durch das Zeugnis der Christen überführt würde und unruhig würde. Darum reagiert er voll Grimm. Das ist so genau erzählt, wie es wirklich sich zuträgt. Er reagiert so heftig. Du machst nicht mit, du tanzt aus der Reihe, du bist an allem schuld. Nein, nein. Warum darf ein Mensch nicht? Warum hört hier die Toleranz der Welt auf? Der ganze Hass legt sich auf diese drei Männer. Und es erinnert uns daran, auch in unserer Kirche, dass wir mittendrin ein riesengroßes Kreuz haben. Dass die Nachfolge Jesu Feindschaft der Welt bedeutet. Und dass das Gehorsam von uns fordert und Opfer. Und als sie dort in den feurigen Ofen geworfen werden und dieser Nebukadnezar hineinschaut, dann sieht er plötzlich vier Männer. Das sieht die Welt normalerweise nicht. Aber das sind Verheißungen unseres Gottes. Wenn du durchs Feuer gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Sie können alle anderen verlockenden Weltangebote herbringen, aber das ist nicht aufzuwiegen gegen das eine, dass sie diesen Herrn bei sich haben, der sie noch in den Flammen schützt, der sie mit seinen Flügeln deckt und der sich zu ihnen stellt. Man muss sich entscheiden, was man wählen will. Anklang in der Welt oder Nachfolge Jesu. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Die drei Männer haben nicht gewusst, was der Herr vorhat mit ihnen. Sie waren bereit zu sterben, aber sie waren nicht bereit, ihre Knie zu beugen. Wenn doch in unseren Zeiten die Christen sich wieder bekehren und den Ruf Jesu hören, komm und folge mir. Das heißt, gehorche mir, lebe nur nach meinen Geboten. Dann hätten sie Glück und Segen, Bewahrung und Frieden. Und die Welt hätte ein Zeugnis, bei dem sie wieder aufhorchen würde. Diesen Weg will der Herr heute von ihnen haben. Dazu ruft er sie. Amen. Und singen wir das Lied von Zinzendorf 501, die Verse 1, 3 und 4. 501.
wollen beten. Herr, wir wollen dich anbeten und dir danken, dass wir solch einen mächtigen Schutz unter deinen Flügeln haben. Und dass jeder von uns dies nun für sich selbst von dir nicht nur erbitten darf, sondern nehmen darf im Glauben. Wir gehen von hier weg als die von dir Gesegneten. Und du willst auch mittendrin in unseren irdischen Aufgaben deine Macht so sichtbar erweisen, so wie du es vor Königen und Herrschern getan hast, so heute auch vor Mächtigen und Gewalten. Herr, du weißt, wie ängstlich unser Herz ist, wie feige wir sind, wie wir uns immer anlehnen wollen an starke Leute, wie wir vor der einzelnen Entscheidung oft zurückschrecken und keinen Mut haben. Mach du uns mutig aus Glauben, dass wir den Weg gehen, der vor dir richtig ist. Leite du uns durch dein Wort, damit wir sichere Tritte gehen können. Du kennst auch heute die vielen gefährlichen Versuchungen, die uns bedrohen, und wollen dich jetzt bitten, dass wir bei dir Leitung haben, dass wir fröhlich und mit Würde und mit Stolz unseren Weg gehen können, so wie diese drei Männer auch in aller Anfeindung gestanden sind. Und dann danken wir dir, Herr, dass wir in Freiheit heute unser Leben gestalten können, dass wir nicht unter solchem Druck sind wie Christen in vielen Teilen der Erde. Stärke du sie auch und mach sie unerschrocken, deinen Weg zu gehen. Aber wir wollen auch hellhörig sein, wo wir heute einmal uns dem Spott und dem Gerede aussetzen müssen, um deinetwillen. Bitte, geh du nun auch in diese neue Woche, auch da, wo wir dich bekennen und von dir weitererzählen. Da sei du bei uns und bekräftige du unser Wort, dass es Frucht schafft. Wir wollen dich jetzt auch für die bitten, die nicht unter uns sein können. Sei du ihnen nahe, den Kranken und den Leidenden und den Alten. Und lass du sie auch deine Kraft erfahren, mitten in ihrem Leiden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 306 noch, den letzten Vers. Das ist ganz groß, was viele von Ihnen in den letzten Tagen an Einladedienst getan haben. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass ich so viele rufen lassen. Etwa 800 haben mitgeholfen. Wir haben allerdings erst noch nicht einmal die Hälfte unserer Stadt erreicht. Ich möchte all die ermuntern, die noch nicht hinausgegangen sind, an die Türen, um einzuladen zu dieser Evangelisation. Das ist auch so ein Ruf, wo uns unser Herr haben will. Sie werden dadurch gesegnet. Und wir gehen ja immer zu zweit, und wenn Sie niemand haben, melden Sie sich drüben im Lädle, da werden Sie jemand finden und wir werden Ihnen vermitteln, wo mit Ihnen geht. Und wenn Sie nur ein Treppenhaus machen oder dort, wo es niedrig ist, wenn Sie keine Treppen steigen können, das ist so wichtig, dass wir heute Menschen einladen, das Evangelium zu hören. Es war neulich beim Evangelistischen Kongress in der Stuttgarter Nachrichten ein sehr bitteres Reden eines Journalisten. Was soll denn das alles? Man sieht sie nicht in den Fußgängerzonen. Und man sieht sie nicht an den Glastüren, sie bleiben ja weg. Nicht deshalb, wir waren schon vorher auf der Fußgängerzone und haben dort das Evangelium gepredigt. Und wir sind auch in die Glastüren gegangen. Wir können nur an unserer Parochie dürfen wir Besuche machen. Wir können nicht außerhalb. Jetzt dürfen wir einmal einladen, an allen Türen eine Schrift überbringen. Wir würden uns freuen, wenn die auch, die bisher noch eine Scheu hatten, das geht mir selbst so, ich habe es Ihnen oft gesagt, wenn die sich rufen ließen, noch mitzuhelfen an diesem Dienst. Drüben im Lädle ist unser John, der kann dann Ihnen gerne Näheres vermitteln. Da hinten liegen die Plakate auf dem Stuhl. Jetzt machen Sie die an Ihr Autofenster hin, an Ihre Garagentüre oder irgendwo in Ihren Laden in Ihrer Nähe. Nehmen die Sie diese Plakate mit für die Evangelisation. Am Freitag ist dieser Mitarbeiterabend für alle, die mitgearbeitet haben, um 20 Uhr im CVM-Haus. Wir haben am kommenden Dienstag kein Bibeltraining wegen des Feiertags. Wir machen am Samstag einen missionarischen Einsatz wieder in der Innenstadt, in der Königstraße, aber nur mit den Bläsern, aber die Verteiler wollte ich dran erinnern. Um 11 Uhr, 10:45 in der Stiftskirche treffen wir uns. Aber alle anderen, wir wollen am Montag um 17 Uhr in der unteren Königstraße mit Gitarren und so diese Lieder, die wir auf unseren Freizeiten singen, um 17 Uhr, wer da mitmachen kann. Wir treffen uns dort zwischen Kaufhof und Hertie heißt das, glaube ich. In der unteren Königstraße um 17 Uhr, nur mit den Singern. Montag in 8 Tagen, nicht dieser Montag. Das ist der Montag der Evangelisationen. Wollen dort in der unteren Königstraße, ich werde Kurzansprachen halten, und wir wollen die Leute noch einmal ansprechen auf diese Evangelisationen. Ist klar, am Samstag die Bläser um 11 und am Montag in 8 Tagen um 17 Uhr in der unteren Königstraße die Singer. Wer mitmacht, da freuen wir uns über alle. Das Opfer heute ist für die Arbeit des diakonischen Werkes in unserem Land bestimmt von der Kirchenleitung und wird herzlich empfohlen. Am Büchertisch drüben haben wir jetzt endlich, das hat lange gedauert, den oft angekündigten Israel-Band. Das ist ein wunderschöner Bildband über Israel mit über 600 Farbbildern. Der ist endlich erschienen, liegt da drüben, wer ihn mal anschauen will. Das wäre soweit alles. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.